In Thüringen und Sachsen ist gestern gewählt worden. In ganz Europa hat sich alles auf diese Landtagswahlen konzentriert in der Berichterstattung. Der Krieg in der Ukraine ist gerade kein so großes mediales Thema gewesen. Deswegen, dem alten Grundsatz folgend, auch wenn man davon aktuell nicht viel hört, es passiert dort natürlich etwas, aber auch Entscheidendes. Wir wollen uns damit beschäftigen und unser Gast zur Lage in der Ukraine ist der Ressortleiter Geopolitik bei der Berliner Zeitung, Thomas Fassbender. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Danowski, hallo.
Ich sprach es gerade an, es ist ein bisschen still geworden um die Ukraine-Front. Woher kommt dieses Stillschweigen?
Ja, man muss sich wirklich die Frage stellen, weshalb auf beiden Seiten nur tröpfchenweise eigentlich Informationen rauskommen. Die Kämpfe schreiten voran und zwar entlang der gesamten Front, die ja inzwischen auch Teile russischen Territoriums im Gebiet Kursk umfasst, intensiv entlang der ja inzwischen weit über 1000 Kilometer langen Kampfzone. Aber es herrscht in den Medien und auch in den Verlautbarungen der Kriegsparteien Stillschweigen. Jetzt kann man spekulieren, hat es damit zu tun, dass im Hintergrund vielleicht doch Gespräche laufen, dass beide Seiten sich anfangen, auch trotz aller Kämpfe die Wunden zu lecken, dass irgendwo ein neuer Realismus einkehrt, auch bei den Unterstützern der Ukraine jetzt im Westen, muss man so sagen. Es gibt mehrere Antworten, aber keine einzige definitive, würde ich sagen.
Auch wenn die großen medialen Schlagzeilen derweil nicht zu sehen sind, aber es passieren ja schon Dinge. Der Drohnenkrieg geht unvermindert weiter, beide Seiten greifen an, können sich aber gegenseitig immer wieder abwehren, weil sie über die Luftverteidigung verfügen. Dann haben wir die Kursk-Offensive der Ukraine, die jetzt mehr oder weniger zum Stehen gekommen ist oder sich etwas eingependelt hat. Also es passiert schon einiges. Würden Sie vielleicht nochmal sagen, worauf lohnt es sich nochmal ganz besonders, den Fokus draufzulegen? Was könnte sich da in nächster Zeit entwickeln?
Es gibt verschiedene Momente. Einmal der anhaltende Versuch der russischen Armee, Energieinfrastruktur in der Ukraine mit Blick auf den kommenden Winter zu zerstören. Da ist die Rede dann von der Wasser- und Stromversorgung. Das läuft separat. Da sind wir nicht hundertprozentig im Bilde, wie viele der Drohnen und Raketen, die Russland da einsetzt, einschlagen und wie viele von den vom Westen gelieferten Abwehrsystemen abgefangen werden. Den Drohnenkrieg haben Sie schon angesprochen. Man kann den Äußerungen dieser Militärblogger, die ja gerade wenn die offiziellen Stellen schweigen, immer eine interessante Quelle sind, denen kann man also entnehmen, dass inzwischen beide Seiten zunehmend effektive Abwehrmaßnahmen gegen Überwachungsdrohnen haben. Das heißt, die Drohnen, die eigentlich jetzt Gefechtsfeldbeobachtung liefern und selber keine Waffendrohnen sind, die werden also zunehmend von beiden Seiten mit den sogenannten First-Person-View, also den FPV-Drohnen angegriffen, die sich praktisch auf sie stürzen und dann wie in einem Kamikaze-Angriff diese Beobachtungsdrohnen zerstören. Das schwächt wiederum die Möglichkeit beider Seiten, Artillerie zielgerichtet einzusetzen. Und eine Entwicklung, die man beachten muss, der Brückenkopf, der auf der Höhe von Donezk Richtung der ukrainischen Stadt Pokrowsk seit zwei, drei Wochen eigentlich kontinuierlich jeden Tag um 1-2 Kilometer vorangeschoben wird, wird auch zu einem möglichen Objekt eines Flankenangriffs der Ukraine. Also da gibt es auf russischer Seite inzwischen laute Stimmen, die sagen, Leute, stoßt da nicht zu weit vor, die kommen von Norden und von Süden da rein unter Umständen.
Lassen Sie mich da kurz einhaken. Sie erwähnten den Namen Pokrowsk. Wir können uns nicht alle Städte und Ortsnamen merken und wir wollen auch nicht zu kleinteilig und zu detailverliebt werden, aber dieser Name scheint wohl sehr wichtig zu sein. Es ist für die Verteidigung und auch für den Fortgang des Krieges, für die Ukraine vor allem, ein sehr wichtiger Ortsname. Warum ist dieser Ort und die Verteidigung für die Ukraine so wichtig und warum kann das so unangenehm werden, wenn man die Stadt verliert?
Der Fall von Pokrowsk wäre praktisch für die russische Seite der Zusammenbruch an der Donezk-Front, der Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigungslinien. Wenn die Stadt fällt, gibt es also die Möglichkeit, dass die Russen in ziemlich großem Umfang Nachschub und Truppen in diese Richtung stecken können. Die große Frage, die sich immer ergibt, auf beiden Seiten, wir erleben das genauso spiegelbildlich im Kursker Gebiet für die Ukraine, in welchen Mengen stehen beiden Seiten offensive Ressourcen noch zur Verfügung, um wirklich raumgreifende Offensiven durchzuführen? Ich glaube, da ist das große Fragezeichen bei Menschen und bei Material auf beiden Seiten. Und das erklärt sicherlich auch einen Teil der gegenwärtigen relativen Ruhe.
Der österreichische Kriegsanalyst Reisner hat den Ukraine-Krieg ja in mehrere Phasen eingeteilt. Die erste Phase war der schnelle Vormarsch der Russen zu Beginn, wie im Sommer 1914, als die Deutschen fast bis vor Paris gekommen sind. Die zweite Phase war der Gegenschlag der Ukrainer und der russische Rückzug. Das war im Herbst 1914 analog, sagte er. Dann folgte der Stellungskrieg und das zähe Ringen im Grabenkrieg seit 1915 mit Artilleriegefechten und Materialschlachten. Das war eigentlich so bis vor 3 Monaten an der Ukraine-Front der Fall. Ich würde jetzt hinzufügen, dass durch diese Kursk-Offensive neuer Schwung drin ist und es wäre vielleicht vergleichbar mit der Somme-Schlacht von 1916, als man wieder in den Bewegungskrieg kommen wollte. Wenn wir diesem Vergleich folgen, in welcher Phase sind wir gerade und vor allem, was kommt danach?
Unterstreichen muss man die beiden Worte »kommen wollte«. Denn das hat ja an der Somme 1916 auch nicht funktioniert letzten Endes und an anderen Standorten ebenso wenig. Oberst Reisner ist ja ein Realist, dessen Analysen ich gerne und mit Zustimmung folge, mit großem Interesse. Und er sieht natürlich korrekterweise in dem Kursk-Manöver, in der Kursk-Offensive mehrere Elemente. Einmal den Vorstoß, um auch zur Mobilisierung unter den eigenen Soldaten oder auch unter der eigenen Bevölkerung, der ukrainischen, beizutragen. Dann schon die Blamage auch des Kremls und der russischen Militärführung vor dem eigenen Volk, dass der Krieg jetzt eben doch auf russisches Territorium getragen wurde. Gleichzeitig aber auch eine gefährliche potenzielle Überdehnung der Front und der eigenen Grenzen. Denn man muss sich vorstellen, es sind ja immer nur noch, also in Anführungszeichen, nur wenige 100.000 Soldaten auf beiden Seiten, die entlang einer weit über 1.000 Kilometer sich hinziehenden Front kämpfen. Also auch Oberst Reisner erkennt meines Erachtens korrekt die positiven Möglichkeiten für die ukrainische Kriegsführung, die in diesem Brückenkopf liegen, aber auch gleichzeitig die Gefahren. Und ich muss noch einen Namen hereinwerfen, das Flüsschen Schtsudja. Wenn man sich diesen Brückenkopf im Gebiet Kursk heute anschaut, dann ist er im Vergleich zu vor 2 Wochen eigentlich beeindruckend arrondiert. Aber die Ukrainer, nach allen Meldungen, hätten ihn gerne nach Westen ausgedehnt. Und das wäre entlang eines wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entlang verlaufenden Streifens auch möglicherweise gelungen. Es ist ihnen aber nicht gelungen.
Aktuell ist Hochsommer in der Ukraine bei Temperaturen bis zu 40 Grad. Mensch und Material natürlich auch leiden extrem unter der Hitze. Die Hitze wird allerdings nicht bleiben. Und man kann die Uhr danach stellen, wann irgendwann die Rasputiza, also die Schlammperiode, einsetzen wird. Das ist eigentlich die Phase, die noch vor dem 5. November kommt, also vor einer möglichen Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Versucht man jetzt gerade vor diesen beiden Ereignissen nochmal so ein bisschen Bewegung hineinzubringen von beiden Seiten?
Sie haben völlig recht. Wenn wir in die Zukunft schauen, gibt es da 2 Momente. Das ist die Rasputiza, also die einsetzende Schlammperiode, und das ist der 5. November in den USA. Und wie ich beide Seiten interpretiere, sind sie beide unter enormem Druck, einerseits Erfolge vorzuweisen und in zunehmender Verzweiflung, dass ihnen das nicht mehr mit dem nötigen Schwung, den ja die Ukraine dann 2 Wochen lang oder zumindest 1 Woche lang im Gebiet Kursk gezeigt hat, ja, aber dass ihnen das nicht nachhaltig mit dem nötigen Schwung gelingt. Und zu den Wahlen in den USA kommt ja noch etwas hinzu, dass die Frau Harris, ja anders als wenn sie Präsidentin wird, ihr Vorgänger Joe Biden, keine, wie ich mal sagen, in der Wolle gefärbte Ukraine-Unterstützerin ist. Wir dürfen nicht vergessen, Joe Biden hat schon als Vizepräsident unter Barack Obama das Ukraine-Thema für die amerikanische Geostrategie betreut und vorangetrieben. Wir kennen das Engagement seines Sohnes. Also Biden und die Ukraine verbindet sehr viel mehr, als Kamala Harris und die Ukraine verbinden. Das wissen die Ukrainer, das wissen auch die Russen. Ich glaube, es läuft im Moment auf einen Ratlosigkeitskampf hinaus, wo beide Seiten sich was einfallen lassen müssen, um diese 2 Monate bis zum Anfang November in irgendeiner Form sinnvoll zu füllen.
Wenn man sich den ganzen Kriegsverlauf bisher so anschaut, dann könnte man ja wirklich sagen, weder die Ukrainer noch die Russen sind gerade in der Lage, solche Akzente zu setzen, dass man eine schnelle Beendigung des Konfliktes durch eigene militärische Stärke herbeiführen kann. Das wäre wiederum Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die sagen, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen und die Russen sind sehr wohl schlagbar. Bei all dem Menschenpotenzial, das die Russen vielleicht noch haben und die Ukrainer nicht haben, woran liegt es, dass die Russen in Anführungszeichen den Sack noch nicht zugemacht haben? Nehmen sie das nicht ernst? Können sie nicht? Wollen sie nicht aktuell? Was ist der Grund?
Sie haben völlig recht, das Argument, man kann die Russen zum Erliegen bringen in 1, 2 oder 3 Jahren, das gibt es. Da gibt es auch eine gewisse Grundlage für. Das Problem, was ich sehe mit solch einer Strategie, in 1, 2, 3 Jahren kann international, geopolitisch, in den USA, in Europa, auch in Russland so viel passieren, dass es meines Erachtens gefährlich wäre, vor allem eine Kriegsstrategie, wo ja immer, ich erinnere mal an den Ausspruch des preußischen Generalstabschefs Moltke, der gesagt hat, jeder strategische Plan wird bei der ersten Feindberührung gegenstandslos. Und über 3 Jahre einen Krieg nur aufgrund der einen Hoffnung am Leben zu erhalten, dass die russische Seite dann doch irgendwann einknickt, halte ich für eine sehr gewagte Argumentation. Da gefallen mir diejenigen mehr, die sagen, also da muss auch der Westen mit mehr Fantasie heran. Aber man kann natürlich auf der anderen Seite auch jetzt nicht sagen, wir müssen verhandeln, denn beide Seiten, definitiv nach Kursk, hat auch Wladimir Putin gesagt, er sieht gar keinen Grund zu verhandeln. Anders verstehe ich auch die Ukrainer nicht. Also man kann jetzt auch nicht einfach dagegen setzen, sagen, verhandeln auf Teufel komm raus, wo es keinen Willen zu Verhandlungen gibt. Aber ich würde unbedingt für einen Mittelweg mich einsetzen, schon die Ukrainer in die Lage versetzen, weiterhin ihre Verteidigung zu fahren, aber hinter den Kulissen und auch von deutscher Seite aus ganz explizit hinter den Kulissen dafür zu sorgen, dass Gespräche stattfinden, dass Szenarien diskutiert werden, dass mögliche Auswege auf den Tisch kommen und dann wartet man auf eine günstige Situation.
Wenn man es genauer betrachtet, dann müsste einem eigentlich die Art und Weise, wie dieser Krieg gerade läuft, auch irgendwie entgegenkommen. Keine der beiden Parteien hat gerade den großen Durchbruch, sodass es auch keinen großen Schock für einen der beiden Parteien gibt. Also keiner muss irgendwie Angst haben, er muss zum roten Knopf rennen und den betätigen, sondern es ist ein gleichzeitiges, gegenseitiges Ermüden. Natürlich, und das muss man ja sagen, unter einem unglaublich hohen Blutzoll. Gibt es denn Leute, die das irgendwie bevorzugen, bevor irgendeine Seite gewinnt, beziehungsweise bevor es dann zum großen Schock und dann zum großen Crash kommt?
Ich würde sagen, seit Tausenden von Jahren, seit es Kriege gibt, weiß man, dass Verhandlungen in dem Moment begonnen werden, wenn beide Seiten sich von Verhandlungen mehr ausrechnen als von einer Fortführung des Krieges. Dass dazu eine gewisse Ermüdung und Ermattung gehört, auch die entsprechenden hohen Opfer versteht sich von selbst. Das beste Szenario ist derzeit in meinen Augen das, was wir auch in anderen Bereichen ein Soft Landing sehen, ja, ein langsames Herunterfahren der Konfrontation des Krieges, die dann zu einem Waffenstillstand führt, der ja noch keinen Frieden und noch gar keine Lösung beinhaltet. Aber erst einmal die Gewalt herausnimmt, die Zerstörungskraft, wie lange das noch dauern wird, ob das vielleicht sogar vor dem 5. November passieren kann oder erst Monate danach, das steht in den Sternen, da würde ich jetzt auch keine Vorhersage wagen.
Soweit zur Lage in der Ukraine. Ich sprach mit dem Ressortleiter Geopolitik bei der Berliner Zeitung, Thomas Fassbender. Herr Fassbender, herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für die interessanten Einblicke.
Vielen Dank, sehr gerne.